Frau Schmidt, jetzt hoffe ich, dass niemand hier Frau Schmidt heißt. Frau Schmidt liest in ihrer Illustrierten das Horoskop. Mensch, Andreas, ruft sie ihrem Gatten zu, warum bist du nicht 2 Tage früher auf die Welt gekommen? Dann hätte ich jetzt einen liebevollen, hilfsbereiten Ehemann. Ja, soweit das Horoskop. Nach einer Online-Umfrage, ich habe da mal nachgeguckt, von der Plattform Statista, glaubt fast jeder 4. Deutsche daran, dass unser Sternzeichen, unter dem wir geboren sind, in irgendeiner Art und Weise unser Leben bestimmt. Das heißt, diese Menschen nehmen an, dass es einen physikalischen Zusammenhang gibt zwischen den Positionen und Bewegungen der Planeten und Sterne und den Ereignissen hier auf der Erde. Einschließlich übrigens der grundlegenden Charakterzüge, mit denen wir ausgestattet sind, ob wir eben hilfsbereit sind von Natur aus oder vielleicht eher nicht. Astrologie nennt man diese Beschäftigung. Die Astrologie, Astron heißt Stern, Logos bedeutet Lehre, also die Lehre von den Sternen. Die Astrologie geht davon aus, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Bewegung bestimmter Himmelskörper und den Geschehnissen auf der Erde. Nach dem Motto, so wie oben, hier unten. Insbesondere das Schicksal und die Persönlichkeit von Menschen sollen aus dem Stand der Sterne zu seiner Geburt ableitbar sein. Astrologie. Horoskope finden wir in jeder Zeitung. Überall. Und das Internet gibt nur mal ein Horoskop. Ich habe mal nachgeguckt, so Horoskope der letzten Woche für mich. Kannst dir aussuchen, was du haben willst. Die unterteilen das auch immer so schön nach Beruf und nach Liebe und was weiß ich. Ich habe dann immer bei Liebe geguckt. Also das war... Mal hatte ich das eher schwierig, mal hatte ich das gerade in eine gute Woche erwischt, da wunderst du dich. Die Astronomie, Nomos bedeutet Gesetz, die beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Erforschung des Universums. Anfangs untersuchte sie Gesetzmäßigkeiten in den Bewegungen der Himmelskörper. Mittlerweile geht es um die Eigenschaften der Objekte im Universum, wie das Universum entstanden ist, wie es aufgebaut ist, das sind die Fragen der Astronomie. Man hat immer wieder Vorhersagen und Deutungen von Astrologen untersucht, aber bis heute sind die Astrologen den Beweis schuldig geblieben, dass sie nicht nur Zufallstreffer landen, wenn sie irgendwelche Vorhersagen machen. Es gab ja sogar mal so eine Millionen-Dollar-Geschichte, da wurde 1 Million Dollar ausgelobt vor 10, 15 Jahren. Und die sollte derjenige kriegen, der nachweisen konnte, dass ein Horoskop dann auch so stimmte. Aber konnte keiner nachweisen. Also wen es interessiert, ich halte gar nichts von der Astrologie. Und die Bibel übrigens auch nicht. Zumindest im Normalfall. Über die Funktion der Sterne, was also die Sterne überhaupt sollen und wozu die da sind, da ist schon im ersten Schöpfungsbericht der Bibel etwas zu lesen. Der ist vermutlich in der Zeit entstanden, nachdem das Volk Israel aus dem Exil in Babylon zurückgekehrt war. Babylon, das war ja in der Antike die Hochburg der Astrologie. In 1. Mose 1 heißt es ab Vers 14, und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte 2 große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut. Welche Funktionen werden den Himmelskörpern zugeschrieben? Erstens, dass sie Licht geben. Zweitens, dass sie den Tag strukturieren und damit auch die Zeit. Und dass sie das Jahr strukturieren und damit auch den Kalender. Und das war es dann auch. Mehr nach Auffassung der biblischen Autoren haben die Himmelskörper keinen lenkenden Einfluss auf das Leben der Menschen. Und so ist dann die Anweisung Gottes in Bezug auf Sterndeuterei und ähnliche Zukunftsprognosen auch eindeutig nachzulesen. 3. Mose 19, 26b treibt keine Wahrsagerei und Zauberei. Jetzt haben wir ja gestern Epiphanias gefeiert. Das Fest, in dem es um die Herrlichkeit Christi geht. Also um die Tatsache, dass da nicht einfach nur in einem Stall irgendwie ein Baby geboren ist, sondern dass dieses Baby Gott in menschlicher Gestalt war. Das ist das Thema von Epiphanias. Nicht nur Baby, sondern Gott in menschlicher Gestalt. Und dass Jesus, das Baby und der Erwachsene, Bedeutung hat für die ganze Welt, für alle Völker. Im Stall von Bethlehem ist das Heil erschienen und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Im katholischen Bereich, das haben wir vorhin auch schon gemerkt, da, und auch im Volksmund, da spricht man nicht von Epiphanias, das hört sich irgendwie komisch an, nicht? Epiphanias, was ist das? Fragt man die Menschen auf der Straße, weiß ich nicht, eine neue Band, keine Ahnung. Sondern die sprechen vom Dreikönigstag, beziehungsweise vom Tag der heiligen drei Könige. Wer gestern Abend Nachrichten gesehen hat, Dreikönigstreffen, selbstverständlich gab es das wieder von der FDP und auch die CSU hat sich wieder zu ihrem Dreikönigstreffen im Kloster Sion getroffen. Das begleitet uns schon seit Jahren und Jahrzehnten. Und jetzt lese ich uns endlich mal den Originaltext, Matthäus 2, 1 bis 12, den wir ja schon vorhin in dieser modernen Übertragung gehört haben. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha, Zitat: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt's mir, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, waren sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Soweit nun der Originaltextbibel. Zunächst einmal stelle ich fest, da kommen ja gar keine Könige. Heilige drei Könige. Von Weisen ist hier die Rede. Und dann stelle ich fest, da steht auch gar nicht, dass es drei waren. Und Namen sind auch nicht überliefert. Kasper, Krokodil, wie sie auch immer alle heißen. Sind nicht da. Also, sehe ich hier gar nicht. Merkt ihr, das sind so spätere Zuschreibungen, dass man dann gesagt hat, ach, das waren wohl drei und hat man denen Namen gegeben, aber das ist nicht biblisch. Hier steht einfach nur, es kamen drei Weise aus dem Morgenland. Aber nicht unbedingt Könige, nee, nicht, eben nicht drei, es kamen Weise aus dem Morgenland, aber nicht drei und nicht Könige. So. Aber was ich feststelle ist, dass wir es ziemlich sicher mit Sterndeuterei zu tun haben. Das passt ja nun so gar nicht zu dem, was ich vorher erzählt habe, nicht? Denn doch Sterndeuterei. Ich will lieber gleich etwas dazu sagen. Die Tatsache, dass hier der Stern von Bethlehem den Weisen den Weg weist, begründet keine neue Regel, legitimiert also nicht die Astrologie, sondern vielmehr wehrt dadurch gerade das Außergewöhnliche der Geburt Jesu deutlich. Das war etwas Außergewöhnliches, etwas Einmaliges. Ebenso hat ja auch zum Beispiel die Jungfräulichkeit seiner Mutter bei der Geburt Jesu keinen neuen Standard gesetzt. Das war einmalig. Eine einmalige Ausnahme. Als Gottes Sohn auf die Welt kommt, da werden Naturgesetze, die vorher galten und auch nachher gelten, einmalig durchbrochen. Und genau das weist eben auf das Besondere Jesu, auf seine Herrlichkeit hin. Diejenigen, deren Weg der Text begleitet werden, im griechischen Original als Magoi Apo Anatolon bezeichnet, als Magier aus dem Osten. Magier, das waren damals ganz allgemein Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ob nun diese, um die es geht, aus Babylon kam, ob sie aus Persien kam oder wo auch immer her, das ist nicht bekannt. Auf jeden Fall werden sie von Gott so wertgeachtet, dass Gott ihnen Nachricht durch eine offensichtlich außergewöhnliche Himmelserscheinung gibt. Die hat es wirklich gegeben. Was war das nun? War das eine Supernova oder ein Komet oder die Jupiter-Saturn-Konstellation der Jahre 7 und 6 vor Christus? Ihr merkt, ich zitiere so einige Versuche, einige Deutungen. Denn natürlich haben die Menschen versucht, im Laufe der letzten 2000 Jahre nochmal rauszukriegen, was mag das damals gewesen sein? Und da gab es wirklich so eine besondere Konstellation, von der ich sprach. Und vielleicht gab es da ja auch wirklich einen Kometen, der einfach nur noch nicht wieder aufgetaucht ist oder wie auch immer. Aber das weiß keiner so sicher. Jeder hat so seine eigene Idee und es gibt unzählige Filme, ZDF, Terra, was gibt es da nicht alles. Die Weisen jedenfalls deuten das, was sie da sehen, so, dass in Judäa ein neuer König geboren sei und den wollen sie nun huldigen. Allerdings gibt ihr himmlisches Navigationsgerät ihnen offensichtlich nur die ungefähre Richtung vor, aber nicht den genauen Ort, wo es gewesen ist. Und so landen sie zunächst in Jerusalem. Und wir wissen, das ist natürlich falsch. Bethlehem wäre ja nun eigentlich richtig gewesen. Sie landen aber in der Hauptstadt Judäas. Und dort regiert damals König Herodes. Er gilt schon zu seiner Zeit als grausamer, als hinterhältiger Regent, der Prunk liebt und große Bauobjekte. Der Neubau des Tempels, auch wenn er den selbst dann nicht vollendet hat, ist sein berühmtestes Bauobjekt. Die Weisen, sie treten nun vor Herodes und ganz Jerusalem, wie es hier heißt. Sie bringen ihr Anliegen vor und dann sind alle, die ihnen zuhören, zunächst mal bestürzt. Eigentlich müsste die Geburt eines neuen jüdischen Königs bei den Jerusalemer Juden doch Freude auslösen, aber das Gegenteil ist der Fall. König Herodes und das Jerusalemer Volk bilden zusammen eine Front, die den neuen jüdischen König ablehnt. Den wollen wir nicht haben. Und ich denke, naja, das sind ja auch genau diejenigen, die dann später kreuzige ihn sagen werden. Herodes befürchtet, dass es um den Messias Israels geht. Und da sieht er natürlich seinen eigenen Thron am Wanken. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die er zu sich zitiert, die machen sich zu seinen Gehilfen. Sie kennen die Schriften und finden in Micha 5, Vers 1 den Ort der Geburt des Messias prophezeit und das soll Bethlehem sein. Und dann kommt Herodes auf die Idee, ach, wenn ich jetzt schon mal die Weisen hier habe, dann kann ich die ja auch für mich einspannen. Denn er hat natürlich zum Ziel, den Konkurrenten zu beseitigen, der da in Bethlehem geboren wurde. Und so täuscht er vor, dass auch er den König huldigen will. Und deshalb sollen die Magier auf dem Rückweg wieder bei ihm vorbeikommen, um ihm zu berichten. Und was er dann vorhat, na, man kann sich das vorstellen. Jedenfalls reisen die Weisen nachts weiter. Nur so kann man das verstehen, dass der Stern ihnen den Weg leuchtete. Sie sehen den Stern wieder, sie freuen sich sehr. So war ihr langer Weg doch nicht umsonst. Und sie finden das Haus, das Kind und Maria, die Mutter. Das Kind wird zuerst genannt. Jesus ist die Person Nummer eins. Josef wird hier gar nicht erwähnt. Übrigens auch von der Armut des Stalles wird nichts berichtet. Man wundert sich nicht, also hatten die Magier nicht eigentlich ein Königshaus erwartet und jetzt finden sie einen Stall? Und ich hätte gedacht, naja, das hätte bei ihnen ja auch vielleicht Entsetzen auslösen können, so dass sie sagen, da bin ich nun völlig falsch hier, das kann ich nun gar nicht angehen, die Geschichte mit dem Stall, das passt doch nicht zu einem König. Aber warum auch immer, wir können uns das nicht erklären. Sie sehen das Kind, sie sehen Maria, sie fallen nieder, sie huldigen den König. Nicht das Kind als Kind, Maria schon gar nicht, sondern den, der dort in dem Kind auf die Welt gekommen ist. Letztendlich huldigen sie Gott. Und sie öffnen ihre Schatzkästchen, sie legen ihre Geschenke vor dem Kind nieder. Gold, Weihrauch und Myrrhe, allesamt sehr kostbar. Und es kommt ihnen auch eine Symbolkraft zu. Gold lässt sich als angemessenes Geschenk für einen neugeborenen König deuten, würde ich mal sagen. Ne? König, Gold, das passt ja zusammen. Myrrhe, eine Heilpflanze, als Geschenk für den von Gott gesandten Arzt und Heiler, ja den Heiland, finde ich auch passend. Weihrauch, der sonst im Tempel Verwendung findet, als Geschenk für den zukünftigen Hohepriester Israels. Wunderbar. Und dann ist das Ganze zu Ende eigentlich, muss man sagen. Was dann noch passiert, man weiß es nicht. Gott bedient sich eines Traums, um die Magier daran zu hindern, zu Herodes zurückzugehen. Dessen mörderischer Plan an Jesus wird vereitelt. Doch dafür müssen später viele andere Kinder sterben. Ganz blöde Geschichte. Manche Menschen, die messen Träumen generell eine hohe Bedeutung zu. Die Psychoanalytik bedient sich ihrer mit durchaus achtbaren Erfolgen. Allerdings denke ich, dass das, was man als Erinnerung ausspricht, ja ständig auch schon durch den Filter des mittlerweile wachen Bewusstseins gegangen ist. Insofern verrät das, was Menschen ihren Träumen beimessen, vielleicht auch mehr über sie als ihre Träume selbst. Träume sind für mich das Aufräumen, nächtliche Aufräumen im Gehirn. Aber Gott, der einer Jungfrau ein Baby unter das Herz schieben kann, und neue Sterne am Himmel aufploppen lassen kann, der ist eben auch in der Lage, sich hier und da eines Traums zu bedienen. Natürlich kann er das. Natürlich. Um zu einem Menschen zu reden. Das hat er damals gemacht und das macht er immer noch. Das höre ich sehr oft aus dem orientalischen Bereich, dass Gott ganz, ganz oft Menschen mit muslimischem Hintergrund im Traum begegnet und ihnen von Jesus erzählt. Wir stellen fest, die Geschichte um die drei Magier aus dem Osten enthält sehr viele wunderbare Momente, aber es geht letztlich nicht um diese Momente selbst, sondern es geht um das beziehungsweise um denjenigen, auf den sie alle zielen, um Jesus, den Christus in der Krippe. Gott, der als Kind in die Welt gekommen ist, den Messias, den Heiland, den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Ihr merkt, ich könnte so weitermachen mit diesen vielen, vielen Bezeichnungen für das, was Christus der Welt und uns ist. Wir sind gekommen, ihn anzubeten, sagen die Magier, und meinen das ganz ehrlich. Wenn ihr das Kindlein findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete, sagt Herodes heuchlerisch. Sie fielen nieder und beteten das Kindlein an, heißt es dann schließlich dort, wo der Bericht zu seinem Höhepunkt gekommen ist. Dreimal anbeten, habt ihr vielleicht gemerkt, ne? Dreimal anbeten und dreimal verwendet Matthäus davor das griechische Verb proskyneo. Auch hier drei Wortteile. Pro bedeutet auf etwas oder jemanden zu Und Kyneo bedeutet küssen. Auf jemanden zu küssen? Ich finde, wie es zu der Bildung dieses Wortes gekommen ist, kann man sich leicht vorstellen. Beim Anblick eines Götterbildes warf sich der Anbetende in Griechenland zu Boden und küsste die Erde. Im Laufe der Zeit dann ein Bedeutungswandel, sodass Proskyneses Anbetung auch die innere Haltung der Ehrerbietung und Demut bezeichnet. Aber die Magier damals im Stall von Bethlehem, sie fielen vor dem Kind Jesus nieder. Ich gehe nicht davon aus, dass sie das Kind geküsst haben, aber möglicherweise den Boden dort in dem Stall. Wie nah ist das alles an deinem Leben? Habe ich mich dann gefragt, wie nah ist das alles an meinem Leben? Das ist ja alles ganz schön weit weg. Das ist alles ja, eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Gegend. Was hat dieser alte Bericht mit mir zu tun? Was hat dieser alte Bericht möglicherweise mit dir zu tun? Habe ich drüber nachgedacht, habe ich gesucht, habe ich versucht zu formulieren und bin dann gestoßen auf eine Geschichte. Die Geschichte von der Aufführung eines ganz besonderen Krippenspiels. In einer Gemeinde sollte ein Krippenspiel sein, wie jedes Jahr am Heiligen Abend. Diesmal hatten junge Leute das Krippenspiel selber geschrieben. Und sie hatten wirklich an alles gedacht, sogar an Ochs und Esel, ja sogar an Stroh. Bei der Generalprobe, bei der angeblich alles schief gehen muss, ging tatsächlich allerhand ziemlich schief. Kaum einer hatte seinen Text im Kopf, die Kulisse war noch kolossal unfertig und das Schlimmste war, man hatte schlichtweg vergessen, die Könige zu besetzen. Aus unerfindlichen Gründen hatte man für diese so wichtigen Rollen keine Schauspieler gesucht. Da man sie aber irgendwie doch für unentbehrlich hielt, schlug jemand vor, in der Gemeinde rumzufragen, wer spontan bereit sei, König zu sein. Es müsse ja jetzt kein Text mehr auswendig gelernt werden, es genüge, wenn die drei ein Geschenk mitbrächten und das an der Krippe ablegten. Gesagt, getan, und so war es wieder einmal ganz plötzlich Weihnachten. Und der Heilige Abend stand auf dem Programm. Die Kirche war voll, die Leute waren gespannt und die Schauspieler aufgeregt. Das Krippenspiel begann. Und es begann gut. Es lief wunderbar. Niemand blieb hängen und wenn doch mal einer ins Stottern kam, war es genau an der richtigen Stelle und hat zur Weihnachtsgeschichte wunderbar gepasst. Dann die letzte Szene. Der Auftritt der drei Könige, die last minute zu dieser Ehre gekommen waren. Ungeprobt sozusagen treten sie auf, ganz live, wie es eben ist im Leben. Der erste König war ein Mann, Mitte 40 vielleicht oder auch schon älter. Er hatte eine Krücke dabei, brauchte sie aber offenbar nicht. Alle schauten jetzt gespannt, spitzten die Ohren, als er die Krücke vor der Krippe ablegte und sagte, ich hatte in diesem Jahr einen Autounfall. Ich lag lange im Krankenhaus. Niemand konnte mir sagen, ob ich je wieder laufen kann. Jeder kleine Fortschritt war für mich ein Geschenk. Diese Zeit hat mein Leben verändert. Ich bin aufmerksamer geworden, dankbarer. Es gibt für mich nichts Kleines und Selbstverständliches mehr. Aufstehen am Morgen, sitzen, gehen, stehen und dabei sein. Alles ist wunderbar. Alles ein Geschenk. Ich lege diese Krücke vor die Krippe als Zeichen für meinen Dank für den, der mich wieder auf die Beine gebracht hat. Es war still geworden in der Kirche, als der zweite König nach vorne trat. Der zweite König war eine Königin, Mutter zweier Kinder. Sie sagte, ich schenke dir etwas, was man nicht kaufen und nicht essen und nicht einpacken kann und was mir heute doch das Wertvollste ist. Ich schenke dir mein Ja, mein Einverständnis zu meinem Leben, wie es geworden ist, so wie du es bis heute geführt hast, auch wenn ich zwischendurch oftmals nicht mehr glauben konnte, dass du wirklich einen Plan für mich hast. Ich schenke dir mein Ja zu meinem Leben und zu allem, was dazugehört, meine Schwächen und Stärken, meine Ängste und meine Sehnsucht, die Menschen, die zu mir gehören, mein Ja zu meinem Zweifel und auch zu meinem Glauben. Ich schenke dir mein Ja zu dir, Heiland der Welt. Es trat der dritte König vor, ein junger Mann mit einer abenteuerlichen Frisur, top gekleidet, gut gestylt. Und alles hielt den Atem an, als er mit ziemlich lauter Stimme sagte: Ich bin der König mit den leeren Händen. Ich habe nichts zu bieten. In mir ist nichts als Unruhe und Angst. Ich sehe nur so aus, als ob ich das Leben leben kann. Hinter der Fassade ist nichts, kein Selbstvertrauen, kein Sinn, keine Hoffnung. Dafür aber viel Enttäuschung, viel Vergebliches und viele Verletzungen auch. Ich bin der König mit den leeren Händen. Ich zweifle an so ziemlich allem, auch an dir, Kind in der Krippe. Meine Hände sind leer, aber mein Herz ist voll, voller Sehnsucht nach Vergebung, Versöhnung, Geborgenheit und Liebe. Ich bin hier und halte dir meine leeren Hände hin, und bin gespannt, was du für mich bereit hast. Tief beeindruckt von diesem unerwarteten Königsauftritt, zum Schluss stand jetzt eine merkwürdige, bedrückende Sprachlosigkeit im Raum. Bis Josef spontan zur Krippe ging, einen Strohhalm herausnahm, ihn dem jungen König in die leeren Hände gab und sagte: Das Kind in der Krippe ist der Strohhalm, an den du dich klammern kannst. Weil alle spürten, dass, so gesehen, alle mehr oder weniger Könige mit leeren Händen waren, trotz voller Taschen und Geschenken, konnte man die Betroffenheit wie mit Händen greifen. So kam es, dass am Ende alle Leute in der Kirche nach vorne gingen und sich einen Strohhalm nahmen. Und da wurde auf einmal deutlich, dass es am Heiligen Abend ganz und gar keine Schande ist, mit leeren Händen dazustehen, sondern geradezu die Voraussetzung dafür, dass man etwas entgegennehmen, etwas bekommen kann. Diese Geschichte trägt die Überschrift vom König mit den leeren Händen. Die habe ich zum ersten Mal in einem Verteilblatt des Bibellesebundes gelesen und vor langen, langen Zeiten auch mal bei 50 plus vorgelesen. Ob sich daran jemand erinnert? Ich habe mich nicht daran erinnert, ich habe es nur gesehen, dass ich mir das vermerkt hatte. Diese Geschichte zeigt mir, wie Anbetung auch aussehen kann. Anbetung, so denkt man, ach, das heißt ja, so Lobpreislieder singen oder mit kunstvoll gestalteten Texten Gott loben. Nee, Anbetung Gottes kann auch ganz was anderes bedeuten. Anbetung Gottes bedeutet, auf welche Weise auch immer, Gott in seiner Gottheit anzuerkennen, seine Größe, seine Güte, seine Macht, vor allem aber seine Zuwendung zu uns Menschen. Seine Zuwendung auch zu mir zu preisen und mich selbst dann auf die Ebene zu stellen, die sich ziemt. Und zwar mich unter seinen guten Willen unterzuordnen und unter seine Führung zu stellen. Die drei aus dem Osten, oder waren es 5 oder 7, wir wissen es gar nicht, die haben Gott in Jesus auf ihre Weise angebetet. Die drei Könige im Krippenspiel auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir gehört haben. Und jetzt ermuntere ich uns, tun wir es auf unsere Weise, je nachdem, wie es zu uns passt, dass wir zu dem gehen, der der Gott allen Lebens ist, der der Heiland der ganzen Welt ist, auch mein und dein Heiland. Und erwarten wir von ihm alles. Dazu segne uns Gott. Amen.